Ich habe in meiner letzten Predigt über die Ordnung von Begabungen und Befähigungen im Leib Christi gesprochen. Und wie wichtig es ist, dass wir lernen, unsere Gaben, die jeder von uns hat, wie unterschiedlich sie auch sind, diese Gaben zu schätzen, diese Gaben zu erkennen, auch anzuerkennen und mit unseren Gaben nicht gegeneinander zu arbeiten. Ja? Jeder von euch hat eine Gabe, jeder von euch hat oft eine andere Gabe und wir müssen lernen, dass diese Gaben uns gegeben und geschenkt sind, dass sie in Ergänzung zueinander kommen. Ergänzung bringt Synergie und Synergie vermag viel, viel mehr als parallel nebeneinander zu arbeiten. Und Synergie ist weitaus mehr als nur Verdoppelung. So, deswegen ist es so wichtig, dass wir die Ordnung des Leibes Christi verstehen, auch einer Gemeinde, dass wir aufhören, uns aus unseren Gaben zu definieren, quasi die Gabe des anderen als schwarzen Hintergrund benutzen, vor dem wir hell leuchten können. Das muss zu einem Ende kommen. Jede Gabe hat ihre Berechtigung, ihren Sinn, ihren Wert. Und wir müssen erkennen, dass wir alle begabt sind und wir müssen zueinander finden. Und wir müssen lernen, dass die Gaben an den richtigen Ort kommen. Das haben wir auch dann hier gelernt, wo Paulus sagt, wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Ne? Würdest du nur aus dem Bein bestehen? Nun aber sind es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann ich sagen zur Hand, ich brauche dich nicht, der Kopf nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden, denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Das ist eigentlich ein genialer Schlusssatz. Wir alle sollen einträchtig füreinander sorgen. Deswegen haben wir absolut unterschiedliche Gaben. Und es ist mir noch wichtig, dass wir verstehen, es geht hier nicht nur um die Geistesgaben, sondern es geht auch um die ganz praktischen Gaben. Ob das die Gabe der Gastfreundschaft ist, ob es praktische Fähigkeiten sind, die Gott jemandem gegeben hat. Das sind so viele Gaben, wo wir einander über Kreuz uns dienen können, uns helfen können. Und das ist es, worum es Paulus hier geht. Und wir sollten nicht auf den anderen runterschauen oder die eigene Gabe für die beste halten. Worum es hier ging, war ein ganz wichtiger Aspekt, den möchte ich heute Abend in eine neue Tiefe bringen, weiterentwickeln. Es ging hier um Ordnung. Ordnung und Zuordnung. Und ich möchte dieses Verständnis heute Abend geistig weiterentwickeln. Ich glaube, es ist ein absolut lebenswichtiges, geistig lebenswichtiges Thema. Und gerade die Unkenntnis, die wir über dieses Thema haben, Ordnung, ist oft etwas, was viele Christen unnötigerweise, und ich sage es bewusst, unnötigerweise in Schwachheit und in Not sein lässt. Ich möchte diesen Vers so ein bisschen über diese Serie stellen. 1. Korinther 14, 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ist jetzt vielleicht so unlogisch, man denkt automatisch, ich denke immer, der Vers heißt, sondern der Ordnung, aber es heißt Frieden. Aber was ist Frieden? Frieden ist Ordnung. Und Unfrieden ist Unordnung. Unordnung bringt Chaos und Anarchie hervor. Was ist Unordnung? Was ist Chaos? Was ist Anarchie? Gerade in menschlichen Beziehungen und menschlicher Zuordnung, jeder steht am Ende dort gegen jeden. Das ist Chaos und das ist Anarchie. Warum? Weil sich niemand dem anderen unter- und zuordnen möchte. Und warum das nicht? Weil jeder letzten Endes in sein eigenes Ich hineinguckt, sein verdorbenes Ich sieht und sagt, genauso verdorben wie ich ist der auch. Und warum soll ich mich ihm unterordnen? Das ganze Thema von Chaos und Anarchie hat eigentlich mit einem ganz tief verwurzelten Misstrauen zu tun und einer Unwilligkeit, sich irgendwo einzuordnen, unterzuordnen. Was ist das absolute Ende von Anarchie? Das ist das absolute Chaos, das absolute Zusammenbrechen von jeglicher Ordnung und jeglicher Struktur. Am Ende von Chaos und Anarchie steht vollkommenes Misstrauen. Und das Krasse ist, ich habe das schon auch in Gemeinden erlebt, wo Spaltungen, du musst es mal erleben, manchmal, wenn eine Gemeinde von einem Spaltpilz befallen wird, wie Spaltungen immer weitergehen. Das teilen sich immer mehr Gruppen dann. Es bilden sich immer mehr Parteien. Am Schluss ist es so krass, dass nur noch einzelne Menschen übrig bleiben. Weißt du, was das absolute Ende von Chaos und Anarchie ist? Dass Leute sogar beginnen, sich selber in sich zu spalten. Dass du eine gespaltene Persönlichkeit wirst. Dass du mit dir selber immer mehr ins Unreine und ins Uneine kommst. Wo du am Schluss, gibt ja diesen Spruch, dich selber nicht mehr leiden kannst. Das ist das Ende von Chaos und Anarchie. Und ich glaube, dass man diesen Zustand, wo man in sich selber völlig gespalten ist, als Hölle bezeichnen kann. Ich glaube, dass eine Ausdrucksform von Hölle eben das ist, das vollkommen gespalten sein auch des eigenen Ichs, die vollkommene Unfähigkeit, in Einheit zu leben, auch in Einheit mit sich selber. Es ist interessant, wenn du das Gegenteil nimmst, was himmlisch ist, das wird Einheit sein. Und das wird eine Einheit mit dir selber sein. Und es wird eine vollkommene Einheit mit deinem Schöpfer sein. Und es wird eine vollkommene Einheit sein mit allen anderen. Und diese Einheit erfordert immer was? Dass du gibst. Und geben kannst du nur, wenn du liebst. Und wenn wir zur anderen Seite gehen, das absolute Extrem ist Spaltung, Spaltung, Selbstsucht, Selbstsucht, ich, bis zur vollkommenen Selbstauflösung. Es ist immer wichtig, dass wir diese beiden Bandbreiten sehen, dass uns auch klar wird, warum ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott eben ein Gott der Ordnung ist. Ordnung bewahrt vor Chaos. Aber eine Ordnung, wie es schon das Wort sagt, muss man sich auch unterordnen. Und das erfordert Demut. Das erfordert die Bereitschaft, mit meinen eigenen Interessen vielleicht zurückzutreten. Die Bibel spricht davon, dass das Kennzeichen der letzten Zeit vor dem endgültigen Kommen des Reiches Gottes gerade eben ein Abgleiten in Anarchie und Unordnung ist und dass dies zunehmen wird. Paulus sagt, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig, auf sich selbst bezogen sein, geldgierig. Geld an sich ist nicht schlecht, aber in den Händen der Selbstsucht wird Geld zum Gottersatz. Großtuerisch bedeutet immer, ich mache mich auf Kosten eines anderen groß. Eingebildet. Einbildung ist, ich glaube an etwas, was gar nicht existiert, bezogen auf mich. Sie werden Gott und den Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts Ehrfurcht haben. Und das ist ein Trend, den wir zunehmend sehen können, wie Ordnung langsam, aber sicher auch Hierarchien aufgelöst werden. Vor nichts Ehrfurcht haben, keine Ordnung, keine Hierarchie anerkennen, den Eltern nicht gehorchen. Das ist ja die kleinste Zelle. Warum wird gerade im Moment auch die Familie so angegriffen? Das Ziel, was der Widersacher Gottes, worauf er hinarbeitet, ist jede Form von Hierarchie, jede Form von Ordnung zu zerstören. Wir werden dann nachher gleich noch näher drauf kommen. Undankbar, lieblos, unversöhnlich. Das ist ja auch interessant. Undankbar. Das ist auch ein Zeichen der Zeit. Ich kann nicht danken. Warum? Weil ich so mit mir selber beschäftigt bin, lebe ich nur von mir selbst absorbiert und werden nur noch unzufrieden sein. Sie werden ihre Mitmenschen verleugnen, sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Und jetzt kommt etwas Erschütterndes. Und auch das ist etwas, wo ich mich auch selber immer wieder frage, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber die Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nicht wissen. So, wir müssen aufpassen, ja. Wir können ein solches Leben leben und trotzdem mitten noch in der Gemeinde sein. Lass nicht zu, dass dein Leben einen frommen Anschein hat. aber dass du die Kraft wahrer Gottesfurcht nicht in dir hast. Und Gottesfurcht bedeutet eben auch, Gott zu fürchten bedeutet, in seiner Ordnung zu leben. Hier reden wir nicht von Angst, sondern wir reden von Respekt. Gottesfurcht bedeutet immer Respekt. Ja. Um das Prinzip von Ordnung, Struktur, Autorität, Ehre und Position zu verstehen, um die es hier geht, beginnen wir zunächst eine Reise in die unsichtbare Welt der Engel, der ewigen Welt Gottes, jener Welt, von der Paulus sagt, da gibt es Mächte und Gewalten. Wieder und wieder erwähnt Paulus dies. Es ist interessant, vielleicht das noch als kurzer Sidekick, das Wort Teufel wird im Griechischen übersetzt mit Diabolos. Und Diabolos wiederum kann man übersetzen mit der Durcheinanderwerfer, Durcheinanderbringer. Und es ist interessant, was bringt man durcheinander, was wirft man durcheinander? Etwas, was vorher in Ordnung war. In ihm, wenn wir die Bibel richtig interpretieren, in ihm begann unter allen geschaffenen Wesen, die Gott geschaffen hat, die Verachtung von Ordnung, die Verachtung von Struktur und die Verachtung jeglicher Form von Autorität. Und Autorität bedeutet, jemand anders steht über mir und hat auch das Recht, mir etwas sagen zu können, nachdem ich mich richten muss. Und worum es mir heute Abend und auch wahrscheinlich nächsten Sonntag darum geht, ist, dass wir verstehen, dass genau das massiv angegriffen wird. Nicht draußen in der Welt, sondern mitten in der Gemeinde. Und dass wir viele von uns massiv leiden, weil sie in diesen Bereichen völlig daneben leben. Und dass du nicht leiden musst. Wie gesagt, im Widersacher Gottes, im Teufel, begann unter allen Wesen die Verachtung von Ordnung, Struktur und Autorität. Er begann als erster Gottes Autorität, Gottes Position und die von Gott geschaffenen Ordnungen in Frage zu stellen. Er konnte dies tun, weil Gott auch die Engelwelt mit einem freien Willen ausgestattet hat. Ich möchte euch zwei Verse präsentieren, die ihr vielleicht kennt, der eine oder andere vielleicht nicht. Das sind zwei Verse aus dem Alten Testament, die zum einen auf zwei antike Könige deuten, aber viele Bibelausleger sind sich daran einig, dass diese Verse primär und in ihrer prophetischen Anwendung eigentlich den Fall Luzifers prophetisch darstellen. Den ersten Vers finden wir in Jesaja 14, 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen, in meinen Thron über die Sterne. Und das Wort Sterne wird sehr oft prophetisch mit Engel ausgedeutet, über die Engel Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Der Berg der Versammlung ist der Götterberg im höchsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du zur tiefsten Grube. Wir sehen hier einige Hinweise in den Himmel steigen. Morgenstern, daher kommt übrigens auch das Wort Luzifer, Lichtträger. Hier gibt es einige Ansätze, wo wir ganz klar merken, es geht hier offensichtlich um mehr als nur um einen antiken König. Der zweite Vers ist in Hesekiel 28, 14. Du warst ein glänzender und schirmender Cherub. Cherubim sind die Engel direkt um den Thron Gottes. Auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt, ein Gott warst du und wandelst du inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes, tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt. Auch hier sehen wir er war ein schirmender, glänzender Cherub. Er war wie ein Gott unter feurigen Steinen. Damit sind andere himmlische Wesen gemeint. Und ich verstieß dich vom Berge Gottes, tilge dich, du schirmender Cherub. Und wir wissen, dass der Luzifer eine hohe Engelspersönlichkeit war. Wir werden darüber noch ein bisschen mehr hören. Aber Was für uns wichtig ist zu verstehen, ist der Umstand, er begann die bestehende Ordnung Gottes und die Hierarchie, die Gott eingesetzt hatte, zu verachten, zu hinterfragen und schließlich zu hintertreiben. Er gab sich mit einer bestehenden Ordnung nicht zufrieden und er wollte diese Ordnung aushebeln. Und ich denke, wir müssen uns auch oft, manchmal haben wir immer noch so Bilder vom Teufel als den gehörnten Boxfüßigen. Das sind lächerliche Bilder aus dem Mittelalter und der Antike. Der Teufel war ein Thronengel, ein Wesen von unendlicher Schönheit und auch ein Wesen von unendlicher Weisheit und Intelligenz. Und ich glaube, dass sein Versuch, Gott zu hintertreiben, nicht einfach dumm und plump war, sondern auch sehr geschickt war. Und dass wir das, wenn wir genau hingucken, wieder und wieder in der Weltgeschichte erleben und auch bis heute im Kleinen erleben. Das ist seine Handschrift, Ordnungen auszuhebeln, Ordnungen zu hinterfragen und jede Form von Struktur und Hierarchie kaputt zu machen. Und sein eigentliches Ziel eigentlich ist Anarchie, das vollkommene Durcheinander. Sein Motiv war Stolz, Begierde, Unzufriedenheit mit der eigenen Position. Und von dem Wenigen, was wir aus der Bibel über die Welt der Engel, die Welt Gottes wissen, ist aber ganz klar, dass es in dieser Welt klare hierarchische Strukturen und Ordnungen gab. Paulus spricht von Mächten, Gewalten und Fürstentümern. Wir müssen uns die Engelwelt wirklich so vorstellen, dass es auch dort Hierarchien gibt, Stufen gibt, Zuordnungen gibt. Und dass diese Mächte in einer bestimmten Ordnung von Gott eingesetzt wurden, mit bestimmten Aufgaben. Und dass der Teufel mit seiner Position nicht mehr zufrieden war. Und daraufhin begann, das Wesen Gottes zu hintertreiben, das Wesen Gottes zu hinterfragen, mit dem Ziel eigentlich selber Gott zu werden. Das Interessante ist, dass Gott selbst die Position der abgefallenen Engel, das werden wir gleich tiefer verstehen, ihre Macht, ihren Einfluss und ihre Autoritätspositionen akzeptiert und stehen lässt. Das wird nachher für uns sehr, sehr wichtig sein, wenn wir alles zusammenfassen. Ich möchte euch aber kurz nochmal auch hier ein paar Verse zeigen. Wir werden einfach ein bisschen heute Abend am Anfang etwas lernen. Es ist vielleicht ein bisschen trocken, aber es ist sehr wichtig, dass ihr das mal hört. Schauen wir uns mal kurz ein paar Bibelverse an, die uns nochmal zeigen, dass es eine himmlische Struktur gibt, eine Herrschaftsstruktur und Ordnung. In Epheser 6 sagt Paulus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern, und da haben wir dieses Wort, mit Mächten und Gewalten. Mächtige ist das Wort Archai, da kommt auch das Wort Erzengel, Archangel im Englischen her. Mit Mächtigen und Gewalten. Und Paulus bezeichnet sie als Herren dieser Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Und da sagt er dann ganz klar, es sind die bösen Geister unter dem Himmel. Dieser Vers gibt schon unglaublich viel her. Wenn wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, Paulus sagt, da gibt es Mächte und Gewalten. Es gibt Fürstentümer, himmlische Fürstentümer, die über diese Welt herrschen. Wie kann es sein? Wir müssen verstehen, dass wir Menschen diese Welt an den Widersacher Gottes im Sündenfall durch den Fall unserer Eltern verloren haben. Der Satan wurde rechtmäßig zum Fürsten dieser Welt und mit ihm seine Fürstentümer, die abgefallen waren. Und deswegen ist er rechtmäßig der Herr dieser Welt. Die Christen damals hatten auch ein ganz klares Verständnis. Paulus sagt, die bösen Geister unter dem Himmel. In der Antike hatte man das Bild der Erde, die den Menschen gegeben war, und dann war der zweite Himmel, den man als die, wo wir heute sagen, ist die Atmosphäre. Und das bezeichneten die auch die Christen, sahen diesen Raum. Dies ist der eigentliche Raum, in dem der Widersacher sein Revier hat, wo die Geister herrschen. Und dann kommt die Himmelssphäre, wobei hier jetzt nicht zwangsläufig das Weltall genannt ist, sondern das ist die dritte Sphäre, in der Gott herrscht. Aber das ist sehr interessant, dieses Bild zu verstehen auch, dass eine Sphäre zwischen uns und Gott, und diese Sphäre werden wir nur durchdringen, wie wir es vorhin gehört haben, auch durch anhaltendes Gebet. Aber Paulus macht uns hier ganz, ganz vertraut damit, Es gibt Mächte und Gewalten. Es gibt eine organisierte Struktur an himmlischen Wesen. Wir werden es nachher noch sehen. Die sind über Länder gesetzt. Die sind über Regionen gesetzt. Es gibt eine ganz systematische Ordnung. Eine Art Parallelwelt zu unserer Welt. Schauen wir uns einen anderen Vers an. Oder zwei in Daniel 10, 13 und Lukas 1, 19, wo uns auch zwei mächtige Wesen aus dieser himmlischen Welt Gottes vorgestellt werden. In Daniel 10, 13, es ist dieses berühmte Kapitel, in dem Daniel diese große Vision empfängt. Und ein Engel kommt zu ihm und der Engel spricht über ihn, über diese unsichtbare Welt. Er sagt, der Fürst des Königreiches Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Da behielt ich den Sieg bei den Königen, Engeln in Persien. Was hier beschrieben ist, wenn Paulus sagt, der Fürst des Königreiches, Daniel des Königreiches Persien, dann ist hier ganz klar gemeint, dass es eine fürstliche dämonische Macht gibt, die seinerzeit über Persien gesetzt war. Also wir können davon auch ausgehen, dass es über jede Nation der Erde dunkle Mächte gibt, die diese Nation geistlicherseits auch regieren. Und zwar zu Recht, wenn wir nachher sehen. Ja? Und so war hier, sagt der Engel ganz klar, da gibt es eine Macht über Persien, einen Fürst, einen himmlischen Fürsten der Dunkelheit über Persien. Und dieser Engel sagt, dieser Fürst war in der Lage, mir 21 Tage lang zu widerstehen. So, wir sehen, da findet Interaktion statt, da findet Krieg statt, regelrecht. Die krasse Frage ist, wieso kam dieser Engel durch? Und er sagt, Michael, einer der vornehmsten Fürsten. Kurzer Exkurs, ist auch interessant, warum wird er einer der vornehmsten Fürsten genannt? Auch das deutet auf was hin. Engel ist nicht gleich Engel, sondern es gibt auch im Bereich der himmlischen Engel Fürstentümer, Ränge, Dienstgrade, wenn du so willst. Und Michael ist einer der ganz Großen. Und in der jüdischen Tradition ist er auch der Engel, den Gott über Israel gesetzt hat. Der gewissermaßen der Nationenengel oder der Schutzengel Israels. Ja. Wer ist wie Gott, heißt es übrigens. Aber was glaubt ihr, warum Michael wohl kommen konnte? Ich bin zutiefst überzeugt, er kam, weil Daniel 21 Tage lang gebetet und gefastet hat. Nicht, weil er genau 21 Tage gefastet hat, aber weil er sich entschlossen hat, seine Stimme zu erheben. Und ich möchte es ganz kurz immer wieder sagen, Freunde, das ist die wichtigste Waffe, die wir haben, wenn wir beten zum Herrn, wenn wir uns demütigen. Dann kann Gott Raum machen und seine Engel können tun, was sie tun wollen. Dieser Engel hätte diesen dunklen Engel jederzeit mit einem Fingerschnips aus dem Weg räumen können. Aber ich möchte es schon hier euch ganz klar sagen, Gott akzeptiert diese Ordnungen über dieser Welt. Gott akzeptierte das reale Herrschaftsrecht dieses Fürsten über Persien. Und Gott hat nicht gesagt, Gott hätte dem Engel sagen können, hör mal, gib ihm einen Arschtritt, dass er wegfliegt, und dann sieh zu, dass du zu Daniel kommst. Aber Gott hat es nicht gemacht. Warum? Weil Gott Ordnung, auch dunkle Ordnung, respektiert. Das ist das Krasse und das möchte ich, dass wir es heute Abend verstehen. Ordnung ist Ordnung. Und es interessiert Gott überhaupt nicht, wer Ordnungen aufstellt. Aber Gott ist interessiert, dass wir Ordnung respektieren. Und Gott hat diese Macht, die über Persien war, respektiert. Warum? Weil die Menschen damals diese Erde verloren haben. Weil die Menschen durch Götzendienst teilweise auch ganze Nationen unter die Herrschaft von Dämonen gebracht haben. Und Gott respektiert diese Herrschaft. So, deswegen konnte dieser Engel nicht einfach durchmarschieren. Aber was hat ihnen letzten Endes den Durchbruch gebracht? Wenn Menschen unter diesem Herrschaftsschirm anfangen zu beten. Das setzt den Himmel in Bewegung, öffnet Tore, durch die der Wille Gottes kommen kann. Das ist die einzige Waffe, die wir haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu beten. Und wir werden gleich lernen, wie wir richtig beten. Es gibt auch eine ganz falsche Art zu beten und Krieg zu führen. Aber nur so viel. Freunde, ich sage euch, eines der größten Probleme, das wir kriegen und haben werden, ist die Gebetslosigkeit der Gemeinde generell. Die Gebetslosigkeit der Gemeinde. Das ist eines der größten Probleme, vor dem wir stehen. Deswegen können Dinge nicht geschehen. Und viele Dinge in eurem Leben geschehen nicht, weil ihr nicht betet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht betet. Das ist keine blöde Anklage, die Predigeranklage vom Sonntagabend. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Ich würde gern darüber schweigen. Ich bin eigentlich auch eher ein Harmoniemensch. Aber wenn ich mit Leuten spreche, du kannst vieles auf einen Punkt runter adressieren. Es ist der Mangel an Gebet. Und Gebet, lasst das bitte mit dem Amen und Ja, Leute. Ich möchte euch ermutigen, wir alle, ich als der Allererste, wir alle haben da dran zu arbeiten. Wir alle. Niemand betet genug und wir werden auch nie genug beten können, aber da muss unser Herz muss zu brennen anfangen. Wir müssen verstehen, dass wenn wir beten, bewegen wir den Himmel. Und je mehr von uns beten, umso mehr bewegen wir den Himmel. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, werde ich mitten unter ihnen sein, sagt Jesus. Was zwei oder drei, worüber sie sich eins werden, ja, das werde ich tun, weil im gemeinsamen Gebet ist Gewalt und ist Kraft. Und da ist so viel Territorium, was wir erobern können, wir erobern es nicht, weil die meisten sagen, ich habe keinen Bock, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich bin so müde, ich bin so fertig. Kein Anschiss, es ist die Wahrheit. So, Daniel hat gebetet und der Engel brach durch. Und Gott respektiert die Ordnungen der Finsternis. Freunde, was ich damit sagen will ist, Gott wird nicht durch dein mitleidiges Gestöhne und Jammern Dinge ändern können. Wo du schreist, das ist so ungerecht, so ungerecht, so ungerecht. Gott weiß es. Aber Gott sagt, diese Mächte existieren zu Recht. Und sie dürfen so lange weiter existieren, bis ihr betet. Ränge und Hierarchien. Wir sind immer noch bei Rängen und Hierarchien. Lukas 1,19, der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Hier begegnet uns ein anderer, gewaltiger Engel, Gabriel. Und Gabriel sagt, ich bin der, der vor Gott steht. Das, es gibt auch Engel, die wirklich in der unmittelbaren Nähe Gottes sind. Wir können das noch weiterführen. Jesus sagt, spricht von Engeln, um die Kleinen, die jeden Tag und jeden Moment das Angesicht meines Vaters sehen. Und er meint hier nicht nur die kleinen Babys und Kinder, sondern er meint die simple-hearted, simple-minded people, die einfach Gläubigen. Und Jesus sagt, ihre Engel, musst du mir vorstellen, sehen jede Minute das Angesicht meines Vaters. Je kindlicher du bist in deinem Herzen, deinem Glauben, du hast permanent Access zum Vater. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu beten. Aber hier ist es jetzt einfach mal wichtig, dass wir verstehen, es gibt eine Ordnung und es gibt eine Hierarchie in den himmlischen Örtern. Es gibt eine Ordnung in der Welt der Engel Gottes und Hierarchien. Und es gibt eine Ordnung und Hierarchie in den Rängen der Finsternis, der gefallenen Engel. Und Gott respektiert beide Ordnungen. Durch den Fall Luzifers, sagt uns die Offenbarung, ist ein Drittel der Engel hineingezogen worden in diesen Abfall gegen Gott und wurde quasi zu Dämonen. Ihr könnt es in Offenbarung 12, 4 und 9 nachlesen und auch nochmal Epheser 6, 12. Aber was für uns ganz wichtig ist heute Abend, ist zu verstehen, Gott respektiert diese Ordnung, die die Dämonen jetzt quasi über der Erde aufgerichtet haben. Über Ländern, über Städten, über Regionen, über die ganze Erde. Gott respektiert diese Ordnung. Gott könnte diese Ordnung in einem Moment zerstören. Aber er tut es nicht, weil er kein Anarchist ist. Sondern Gott sagt, Ordnung ist Ordnung. Und Gott hat, wenn wir das dann sehen, seine ganz eigenen Wege, wie er diese Ordnung, die schlechte Ordnung, aushebeln wird. Und der Teufel hat ein ganz großes Interesse, und dann kommen wir jetzt einen weiteren Schritt weiter. Er hat seine eigene Art zu kämpfen, und er möchte, dass viele von uns Dinge zerstören und kämpfen und kaputt machen nach seinem Weg. Das heißt, der Teufel möchte viele von uns Christen verführen, so zu kämpfen, wie er kämpft. Nämlich mit der Waffe der Anarchie, der Respektlosigkeit und der vollkommenen Ignoranz, was Autorität und Position ist. Warum ist das wichtig, dass wir das verstehen, dass ihr das versteht? Das Problem, dass viele Christen unnötig leiden, materiell, körperlich, seelisch, geistig, hat damit zu tun, dass viele Christen diese Ordnungen in der unsichtbaren Welt nicht anerkennen, auch nicht respektieren und auch nicht akzeptieren und sogar unbewusst gegen diese Ordnungen und Mächte kämpfen, ohne dafür eine Autorität oder gar einen Auftrag zu haben. Und das, was für das Himmlische gilt, gilt interessanterweise, wir werden das gleich sehen, genauso für das Irdische. Viele Christen bekämpfen irdische Mächte und sie haben keinen Auftrag, sie zu bekämpfen. Lehnen sich auf gegen irdische Mächte und sie haben keinen Auftrag, sich gegen sie aufzulehnen und leiden unnötig. Der Denkfehler, den einige machen, ist, weil der Teufel und seine Engel gefallen sind und böse sind und Gottes Feinde sind, können wir als die Kinder Gottes einfach auf sie einschlagen und sie bekämpfen und beschimpfen oder ihre legalen Herrschaftsbereiche missachten, wo immer wir sie einfach sehen. Viel Not ist dadurch entstanden, durch eine sogenannte falsch verstandene geistliche Kampfführung und Kriegsführung. Und ich weiß, dass ich mich bei manchem ins Wespennetz setze damit, aber ich stehe absolut dazu. Ich bin 29 Jahre Christ, ich bin jetzt über 15 Jahre auch in der charismatischen Bewegung. Und ich habe viele Leute kommen und gehen sehen, die gerade hier in diesem Anspruch vorgeben zu kämpfen, gescheitert sind. Und es ist wichtig, dass wir die Ordnungen verstehen. Wenn du Krieg führst, musst du wissen, gegen wen du kämpfst und du musst wissen, welche Waffen du einsetzen kannst. Jesus sagt, wenn du in einen Krieg ziehst, dann überschlag vorher die Kosten, ob du überhaupt die Kosten hast, diesen Krieg zu gewinnen. Also, bitte versteh das. Du kannst himmlische Mächte nicht einfach nur bekämpfen, weil sie böse sind und du gut bist. Ganz einfach gesprochen. Weil du Christ bist, hast du noch lange nicht das Recht, jede Macht anzugreifen oder zu attackieren. Das andere Extrem ist, dass etliche Christen das Böse so exaltieren, so erheben, die Macht des Teufels und seiner Engel in einer unbiblischen Weise groß machen, dass sie ihnen so auch unnötig Raum geben. Es gibt manchmal Leute, die haben das Gefühl, die haben kein anderes Gesprächsthema, als welcher Dämon heute wieder in welcher Küchenecke aufgetaucht ist und welche Erscheinung dort und dort gewesen ist. Das ist das andere Extrem. Ich möchte, dass wir uns zwei Warnungen anschauen aus dem Neuen Testament. Das sind Warnungen, die damit zu tun haben, wie wir eigentlich mit diesen Mächten nicht umzugehen haben. Die erste Warnung ist in Judas 1,8. Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten. Das ist interessant, ne? Judas redet hier von Leuten, Träumer. Was ist ein Träumer? Jemand, der in Irrealitäten lebt. Und er sagt, ein Kennzeichen dieser Leute ist oft, sie verachten jede Herrschaft. Sie verachten jede Form von Autorität, jede Form. Mir hat niemand was zu sagen. Ich weiß alles. Gott steht mit mir direkt in Beziehung. Ich habe einen direkten Draht zu Gott, sagt mir alles. Jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Das ist ein Extrem da, wo wir Autorität, auch natürliche Autorität verachten und wo wir in einer falschen Sicherheit leben und dann anfangen, gegen himmlische Mächte Krieg zu führen. Und dieser Vers sagt ganz klar, diese himmlischen Mächte tun wir im Grunde genommen lästern. Und jetzt kommt ein krasser Vers, aber Michael, da taucht Michael wieder auf, der Erzengel, als er mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht über ihn, den Teufel, ein Verdammungsurteil zu fällen. Wie viel habe ich schon erlebt, dass Christen Mächte und den Teufel selber sogar verfluchen? Und hier sagt uns die Bibel, nicht einmal der Erzengel Michael, einer der höchsten Engelfürsten, wagt es, ein Verdammnisurteil über den Teufel zu fällen. Warum? Weil Michael die Ordnung, die ihm gegenübersteht, erkennt und anerkennt. Weil er weiß, dass der Widersacher Gottes immer noch ein Fürst ist, ein geistlicher Fürst. Weil Gott diese Ordnung respektiert. Und Michael diese Ordnung achtet. Das ist Ehrfurcht und das ist Respekt. Wir sollten, egal wer dein Feind ist, unsere Feinde immer mit einem behandeln, mit Respekt. Und nicht verachten und nicht mit Hochmut und nicht mit Arroganz. Michael macht das hier. Er wagt es nicht, ein Verdammungsurteil zu fällen. Er sagte, der Herr wird dich strafen. Er hat es gar nicht nötig, einen Krieg mit ihm zu führen. Michael kommt, sagt, ich habe einen klaren Auftrag mit dir, über Mose und seine Leiche zu verhandeln. Das ist mein Dienstbereich und der Rest geht mich nichts an. Zweiter Vers, oder was unten dran steht, diese aber, und das sind wieder diese Träumer, lästern alles, wovon sie nichts verstehen. Was sie aber von Natur aus kennen, wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Und das ist der Punkt, auf den ich hinausgehen möchte. Es gibt viele Christen, die regelrecht verderben daran, dass sie in dem Bereich, wo es um Mächte und Gewalten geht, einen Krieg führen, zu dem sie nicht berufen sind. Lästern, muss ich meinen, das sei geistlicher Kampf. Und sich wundern, dass es knallt. Zweiter Vers. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber darin zu behalten am Tage des Gerichtes, sie zu peinigen, allermeist aber die, die da wandeln nach dem Fleisch in der unreinen Lust. Und interessanterweise auch hier wieder, das, was, wenn es konkret wird, und die Herrschaft verachten. Ist interessant, das Kennzeichen ist wieder und wieder die Verachtung von Herrschaft, die Verachtung jeder Autorität. Ich lasse mir nichts sagen. Ich habe meinen Kopf. Ich bin unabhängig. Und in dieser Arroganz gehen manche dann so weit, dass sie Dämonen und Geister attackieren, weil sie glauben, von Gott persönlich beauftragt zu sein. Frech und eigensinnig, nicht zittern, Majestäten zu lästern. Mit den Majestäten sind wieder diese Mächte und Gewalten gemeint, den himmlischen Örtern. Wir müssen verstehen, diese Mächte haben zum Teil ein legales Recht, dort zu sein. Und du darfst ihre Herrschaft nicht einfach attackieren und angreifen, weil Gott sagt, ich bin ein Gott der Ordnung. Das wird nachher noch deutlich werden, warum. So, doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, dann haben wir es wieder, kein lästerliches Urteil gegen sie fällen vor dem Herrn. Das ist interessant. Die Engel, hier wird es deutlich, sie sind stärker als diese Mächte. Diese Mächte sind kein Problem für keinen Engel. Ein einziger Engel wird den Satan gebunden in den Abgrund werfen, heißt es in der Offenbarung. Was ist es also? Gott respektiert Ordnung. Und wir tun gut dran, Ordnung auch zu respektieren. Warum will Gott, dass wir diese Engelwelt mit Respekt achten? Weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Und Gott achtet Ordnung jedweder Art, da sein eigenes Reich auf Ordnung aufgebaut ist. Und Gott wird seine eigenen Prinzipien nicht außer Kraft setzen oder unterlaufen, sondern Gott ist absolut gerecht und absolut heilig. Und Gott sagt, ich habe andere Wege, aber ich werde nicht Anarchie mit Anarchie bekämpfen. Satan und seine Engel haben eine absolut legitime Macht über diese Welt erlangt, weil Adam und Eva ihre Macht, die sie über diese Welt legitim ausüben sollten, an den Teufel verloren haben. Das war ein legaler Machttransfer. Und das müssen wir verstehen. Und Gott akzeptiert diesen Machttransfer bis zu einem gewissen Grad. Gott wird diese Mächte nicht einfach mir nichts, dir nichts erschüttern. Es gibt Regeln, wo Gott sagt, wie der Machttransfer umgekehrt werden kann. Aber es ist nicht die Regel, in eigener Gewalt und Willkür dagegen anzukämpfen. Satan und seine Engel haben in allen unerlösten Bereichen dieser Welt Macht zu herrschen. Und Gott erwartet, dass wir diese Herrschaft respektieren. Warum? Weil Gott unerschütterlich ist. Gott sagt, wenn du selbst dort Ordnung missachtest, dann wird immer in dir genau dieser Keim, der in Satan war, auch in dir weiterbleiben und du wirst immer wieder glauben, dass du ohne weiteres gegen eine Ordnung einfach mit Unordnung vorgehen kannst. Darum geht es Gott. Wir erben ein unerschütterliches Reich und Gott sagt, mein Reich ist unerschütterlich, weil es ein Reich der Ordnung ist und meine Ordnung niemals mehr missachtet werden. Und wir sind ein Volk und werden ein Volk werden, das in Ordnung leben wird und Ordnungen respektieren wird, einander respektieren wird, einander akzeptieren wird. Und das wird ewig so sein. Deswegen werden wir ein Reich des Friedens haben und ein Reich, das niemals mehr erschüttert werden kann. Jesus selber sagt in Matthäus 12, 25, dass als die Juden ihm vorwarfen, er treibt Satan mit Satan aus, dass ein Reich, das mit sich selber uneins ist, nicht bestehen kann. Und Gott respektiert die Gewalt des Satans, weil er selber ein Gott ist, der an seinen Prinzipien unabänderlich festhält. Gott sagt, es ist ein legitimer Machtwechsel gewesen. Ich werde diese Macht, solange sie legitim existiert, respektieren. Ich bin ein Gott, bei dem kein Wechsel des Schatten und des Lichtes ist. Gott tut nicht einen Tag sagen, ach, heute machen wir es mal so. Und morgen gilt dann wieder das Gesetz. Übermorgen gilt dieses Gesetz. Gott ist heilig, das bedeutet, er ist fadengerade. Es gibt keinen Wechsel des Lichtes und des Schattens bei ihm. Das heißt, er hält an seinen Prinzipien fest. Es sind ewige Prinzipien. Und wir müssen lernen, das auch zu tun. Gott wird wegen uns Prinzipien nicht außer Kraft setzen. Und eines der Prinzip ist Ordnung, Hierarchie, Position. Und Gott sagt, respektiere die. Es gibt einen anderen Weg als den frontalen Angriff. Und als seine Kinder sind wir genau dazu berufen. Darum sagt Jesus zum Beispiel auch, dass Gott es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Gott denkt anders und trotzdem clever. Versteht es, wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Die Ordnung Gottes werden niemals unterlaufen werden. Und das gibt uns auch die Garantie, dass Gott um jeden Preis, zu jeder Zusage, die er dir gemacht hat, stehen wird. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und so respektiert Gott diese Ordnungen und Machtpositionen innerhalb der gefallenen Engelswelt. Was bedeutet das konkret für uns? Wir sollen keine eigenmächtigen Kämpfe gegen das Dämonische oder territoriale Geister führen. Denn viele dieser Geister haben ein legitimes Recht, dort zu sein, wo sie sind. Und viele von uns haben kein Recht, sie dort anzugreifen, wo sie sind. Zumindest nicht in der Form, wie es oft geschieht. Und wenn wir es doch tun, kriegen wir mächtig auf die Mütze. Ihr könnt darüber vielleicht anderer Meinung sein, aber ich sage euch, die Realität wird es prüfen. Wie kämpfen wir denn konkret gegen diese Mächte nun? Ich sage dir eins ganz gewiss, nicht dadurch, dass wir sie direkt ansprechen, direkt binden oder beschimpfen oder verfluchen, ohne einen eindeutigen, klaren inneren Auftrag. Und ich werde gleich darüber sprechen, dieser klare innere Auftrag kommt nicht dadurch, dass du einen Eindruck hast und niemand anders mit dir. Es gibt falsche Motive zu kämpfen und es gibt Folgen. Und ein falsches Motiv zu kämpfen ist oft eine innere Unbelehrbarkeit. Eine Unbelehrbarkeit darüber, Mächte nicht zu bekämpfen. Ich habe von Gott gehört, Gott hat mir das gesagt, ich mache das. Du begibst dich in dem Moment aus dem väterlichen Schutz heraus und du gerätst in die legitime Einflusssphäre des Widersachers. Gott kann dir nicht helfen, weil du dich aus seiner Sphäre entfernst und du trittst hinein. Das ist wie wenn du ins übelste Gangland reingehst und jeder sagt dir, geh da bloß nicht hin. Ich weiß nicht, ob er mal, irgendwann gab es mal diesen Film Die Hard Teil 3, wo der Bruce Willis gezwungen wurde, in einem Viertel, in so einem Neger-Viertel, ne, musste da also, wo musste so ein großes Schild tragen, da stand drauf, I hate niggers. Ne. Und der eine, so ein älterer, guckt dann aus dem Laden raus und schickt seinen Sohn und sagt, hol den Spinner sofort von der Straße. Ne. Und er war gezwungen worden dazu. Aber das ist das, was viele Christen machen. Sie gehen in so ein übles dämonisches Viertel rein und haben dann so ein großes Schild um I hate demons. I hate you. Sondern sie haben überhaupt gar keine Autorität und Macht. Ne? Und wundern sich, wenn der große Hammer kommt. Gott schickt dich in solche Kämpfe nicht hinein. Das ist meines Erachtens ein Grund, warum viele Fürbitte und Gebetskriege oft sehr, sehr leiden, obwohl sie es gar nicht müssten. Und viele in ihrer Verblendung denken, ihr Leid ist Teil ihres Kampfes. Und das ist nicht so. Das ist nicht so. Die Realität ist oft, dass viele Leiden die Früchte eines illegitimen Kampfes sind. Eines Kampfes, zu dem du so nicht berufen bist. Es gibt ein gutes Beispiel dafür, wie geistlicher Kampf voll daneben gehen kann. Apostelgeschichte 19, 13, 16. Nun versuchten auch einige der umherziehenden jüdischen Geisterbeschwörer, Jesus, den Namen des Herrn, bei ihren Geisteraustreibungen zu benutzen. Sie sagten dann, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Doch bei einer dieser Gelegenheiten sagte der böse Geist dem Besessenen, Jesus kenne ich. Wer Paulus ist, weiß ich auch. Aber wer seid ihr? Und der Besessene stürzte sich auf sie, warf sie zu Boden, errichtete sie derartig zu, dass sie blutend und halbnackt aus dem Haus flüchteten. Was wir hier sehen, ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn wir ohne klaren Auftrag und in einer falschen Weise geistige Mächte angreifen. Es reicht nicht, den Namen Jesu zu benutzen. Es reicht nicht, irgendwelche klugen, angelernten, geistigen Gebete zu sprechen. Du musst einen klaren Auftrag haben. Du musst Autorität haben. Ja? Und du musst Jesus wirklich kennen. Und wenn du ihn kennst, hörst du ihn. Und dann hast du auch Autorität. Ich sage dir etwas. Mächte wissen ganz genau, wer ihnen gegenübertritt. Dämonen lassen sich nicht beeindrucken, wie sehr du auch mit deiner Bibel wedelst, wie viele Bibelsprüche du ihnen auswendig ins Gesicht schmetterst, ja. Was auch immer du an Ideen hast, ob mit Wasser um dich spritzt oder was es da alles geben mag. Es interessiert sie einen Dreck. Wenn sie sehen, dass in deinem Herzen keine Autorisierung ist, dass in deinem Herzen kein Befehl Gottes ist und auch keine klare Anweisung vom Herrn. Und wenn sie sehen, dass in dir selber derselbe Geist ist, der in ihnen ist, nämlich ein Geist der Anarchie, ein Geist der Unabhängigkeit, dann läufst du direkt in ihr offenes Messer hinein. Ich möchte etwas sagen. Echte geistliche Autorität wächst über Demut und einer echten Herzensbeziehung zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Jesus sagt, ich kann nichts tun, außer das, was mir der Vater sagt. Echter Kampf geschieht dann, wenn der Vater sagt, geh. Und weil wir Menschen sind, habe ich Menschen um mich herum, geistliche Menschen, die mir helfen können, zu erkennen, ob ich richtig bin. Und ich gehe nicht alleine los. Und wenn wir in Demut leben, haben wir das Siegel des Vaters und der Teufel kennt das Siegel des Vaters. Und dann muss er fliehen. Aber ohne die Autorität des Vaters haben wir kein Recht, Mächte anzugreifen, wie gut auch deine Motive sein mögen. Gott respektiert noch einmal die Einflusssphäre der Dämonen. Und wenn du ohne Reife, ohne Auftrag angreifst, läufst du ins offene Messer. Jesus sagt, man kann den Hausrat eines Starken nur rauben in Matthäus 12, 29, wenn man ihn zuvor bindet. Der Starke, er setzt voraus, dass du stärker bist als er, sonst kannst du ihn nicht berauben. Hier haben wir nochmal diesen Punkt, ne? Wir müssen wissen, ob wir stärker sind. Und wir können es nicht einfach auf den Kampf einlassen, nur weil wir denken, wir sind hier die Christen und wir kennen ein paar Bibelverse auswendig und das ist meine Berufung. Viele fallen in das Haus von Dämonen ein und werden geschlagen, weil sie eine falsche Vorstellung ihrer eigenen Stärke haben. Nochmal, es reicht nicht aus zu sagen, ich gehöre Jesus und ich will kämpfen. Wer hat von euch Braveheart gesehen? Ich habe das schon mal erwähnt, diese eine Stelle, die ist so goldig. Am Anfang, der kleine Braveheart. Seine ganze Familie ist massakriert worden. Der Onkel kommt und nimmt ihn zu sich in sein Haus nach Frankreich. Und sie sitzen nachts, bevor sie abreiten, am Lagerfeuer. Und er sieht dieses riesige Breitschwert von seinem Onkel und zieht es so aus der Scheide und starrt es an. Und jeder kann natürlich sehen, was für Gedanken in dem kleinen Kopf vorgehen. Und dann kommt von hinten der Onkel, legt den Arm so um ihn und sagt, Zuerst lernst du damit umgehen. Und dann zeige aufs Schwert und sag, und dann damit. So, diese Szene hat mich nie losgelassen, weil das war für mich irgendwie so göttlich. Das ist das, was Gott dir sagen möchte. Zuerst wirst du lernen, deinen Kopf zu gebrauchen. Du wirst lernen, wie die Dinge wirklich aussehen. Danach kannst du kämpfen. Viele schalten ihren Geist aus und kämpfen und wundern sich, dass sie ins offene Schwert hineinlaufen. Eine wichtige Strategie im Kampf gegen die Mächte ist die, dass wir den Vater groß machen, anstatt den Feind groß zu machen. Wir müssen den Feind nicht frontal angreifen. Das ist das Falscheste, was du machen kannst. Das Größte, was du machen kannst, ist, wenn du kämpfen möchtest, dann mach den Vater groß. Lobe, danke, preise. Schau ihn an und mach ihn groß. Viele machen den Feind groß und seine Macht groß, indem sie permanent und unablässig über den Feind reden. Und ich möchte sagen, damit machst du den Feind groß. Und es nützt dir gar nichts, wenn du noch hinterher Jesus ein bisschen nachschiebst. Unsere Hauptrede sollte der Herr selber sein. Seine Größe, seine Herrlichkeit. Wir werden, was wir ansehen. Und was wir ansehen, machen wir früher oder später groß. Wen siehst du an? Den Herrn oder deine Umstände? Siehst du die Geister an oder siehst du den Herrn an? König Josaphat ist ein wunderbares Beispiel. Er war von einer Übermacht umgeben. Amoriter, Moabiter. Und sie haben überlegt, wie führen wir Krieg? Ein Prophet steht auf und sagt nicht, ihr werdet kämpfen, der Herr wird kämpfen und ihr werdet stille sein. Und dann kriegen sie die geniale Idee. Und da sie auszogen, stand Josaphat und sprach, hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und er unterwies das Volk. Das ist wichtig, ne? Unterwies das Volk. Er belehrt das Volk, wie man richtig Krieg führt. Und guck mal, was für einen Unsinn er macht. Unsinn im positiven Sinne. Und er bestellte die Sänger des Herrn, dass sie ihn lobten im heiligen Schmuck und vor der Armee herzogen. Und sie sprachen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Das ist ein so simpler Vers, ein so genial, der zeigt, wie wir Krieg führen. Wir schicken Anbetung vorneweg. Wir schicken Dank vorneweg. Wir schauen auf den Herrn und wir schauen nicht auf den Feind. Das ist der Weg, wie Gott möchte, dass wir Mächte und Gewalten bekriegen, dass wir ihn groß machen, seinen Namen auf unseren Lippen haben, Dank sagen über die Dinge, die wir schon mit ihm erlebt haben. Es ist gar keine Not und es ist gar kein Grund zu kämpfen gegen die Mächte anzubrüllen, die Mächte anzuschreien, die Mächte zu binden und zu benamsen. Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen und sie wurden geschlagen. In dem Moment, wo du auf den Vater schaust, in dem Moment, wo du anfängst, in einer Dankbarkeit zu leben, den Herrn groß machst, wird er sich um deine Belange kümmern. Wir schauen auf Gott, wir machen ihn groß. Indem wir Dank sagen und ihn betrachten, knipsen wir das Licht an. Und wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Sehr oft läuft geistlicher Kampf oft so, dass du manchmal das Gefühl hast, die Dunkelheit wird immer größer und der Feind wird immer mächtiger. Je mehr wir über ihn reden, das ist nicht der Wille Gottes. Wir müssen zur Reife und zur Ruhe kommen, dann werden wir verstehen, wie man wirklich kämpft. Wir müssen zur Stille und zur Demut und zum inneren Hören kommen, dann wissen wir auch, wann und wie wir zu kämpfen haben. Ich kann nur noch mal sagen, die Haltung eines falschen Kämpfers ist Unabhängigkeit und er trägt dieselbe Anarchie in sich, die der Feind in sich trägt. Ich bin unabhängig. Ich weiß schon, was Gott mir gesagt hat. Ich bin mein eigener Boss. So Leute sind oft sehr unbelehrbar und lassen sich nicht sagen. Ich möchte die geistliche Welt nun verlassen und das ganz kurz auf die irdische Welt runterbrechen, denn die geistliche Welt spiegelt die irdische wieder und umgekehrt. Paulus sagt, was sehr wichtig ist. Jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen. Halleluja. wie schwer fällt es vielen von uns. Denn alle, nicht einige, das ist auch krass, alle, nicht einige, alle staatliche Gewalt kommt von Gott. Und jede, nicht einige, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung, harter Tobak, und wird zu Recht bestraft werden. Denn wer Gutes tut, braucht von den Regierenden nichts zu fürchten. Diesen Vers kannst du 1:1 übertragen auf das ganze Thema geistlicher Kampf. Es ist einfach nur eine spiegelbildliche Verkehrung der Realitäten. Alle staatliche Gewalt kommt von Gott. Frage, kam Adolf Hitler auch von Gott? Ein Stück weit wahrscheinlich schon. Gott hätte es verhindern können. Gott hat nicht gesagt, ich will Adolf Hitler haben, aber die Entscheidungen von Menschen haben dazu geführt, die unabhängige, freiwillige Entscheidung von Menschen haben dafür geführt, dass Tore aufgegangen sind, dass Dinge passiert sind. Und ein Stück weit hat Gott auch zunächst diese Ordnung respektiert. Für mich hat sich aus dem Ganzen, und ich habe diese Frage für mich nicht beantwortet, auch die Frage gestellt, hatten Männer wie Graf Stauffenberg, der eine Bombe gezündet hat, recht? Oder haben sie eigentlich sogar gegen den Willen Gottes gehandelt? Das ist eine interessante Frage, die ich auch nicht leichtfertig mit Ja oder Nein beantworten möchte. Aber die Frage, die wir uns stellen, für mich ist eine Antwort rausgekommen irgendwo, wo ich glaube, Gott wird jedes ungerechte Regime beseitigen. Aber das Interessante ist, Gott hat seinen Weg. Und wir haben oft unseren Weg. Und unser Weg ist oft der Anarchie und des frontalen Angriffs. Und wie wir es oft im Irdischen machen, so machen wir es auch oft im Geistlichen. Paulus lebte, als er diesen Vers schrieb, nicht in einer netten Demokratie. Er lebte im römischen Imperium, das willkürlich herrschte, da gab es Konsule und es gab Provinzen, die auch von willkürlichen Provinzfürsten beherrscht wurden. Paulus lebte nicht in einer netten Demokratie. Und trotzdem fordert er die Christen auf, der staatlichen Gewalt untertan zu sein. Petrus geht im ersten Petrusbrief sogar so weit, er sagt, seid auch den sonderbaren Herren untertan. Und das ist das, was für uns Christen oft so schwer zu verstehen ist. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und Gott sagt, ich bin nicht für böse Systeme, aber es gibt einen ganz speziellen Weg, wie du böse Systeme bekämpfst. Und das ist nicht der Weg, wie es die Welt tut. Gott respektiert das Prinzip von Autorität auch in einer ungerechten Regierung. Denn das Gegenteil wäre Anarchie. Jeder kämpft gegen jeden. Das heißt nicht, dass Gott die Moral einer jeweiligen Regierung oder Macht stützt oder gutheißt. Versteht es bitte. Gott hat nicht gesagt, Adolf Hitler ist gut, Saddam ist gut oder wer auch immer. Aber Gott hat seinen Weg, Unrecht zu beseitigen. Und darum geht es für uns. Wie das praktisch aussehen kann, ein weiteres Erlebnis aus dem Leben Königs David. Er wurde von Gott zum König eingesetzt und gesalbt. Und trotzdem musste er fast 16 Jahre vor einem dämonisierten und vor Eifersucht rasenden König Saul fliehen. Plötzlich ergibt sich in einer Nacht, als David in einer Kommandoaktion in das Lager Sauls schleicht, eine geniale Gelegenheit. Er steht vor dem König, alle pennen. Mit ihm ist noch Abishai, einer seiner Elitekrieger. So kam David mit Abishai in der Nacht zum Lager und siehe, Saul lag und schlief im innersten Lagerring. Da sprach Abishai zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben. So will ich ihn nun mit seinem Speer an den Boden spießen, mit einem Mal, dass es keines zweiten Mal mehr bedarf. Wow. David aber sprach zu Abishai, tu ihm nicht zuleide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe oder wird in den Krieg ziehen und umkommen. Sollten diesen Vers ein paar Mal für uns selber lesen. David hätte hier mit Leichtigkeit sein Problem lösen können, mit Leichtigkeit. Aber er erkennt instinktiv, es gibt eine Ordnung vor Gott, die ich nicht durchbrechen kann, ohne für mein eigenes Leben dieselbe Anarchie heraufzubeschwören. Ich glaube, dass Gott David ins Ohr geflüstert hat: David, wenn du ihn jetzt umbringst, wirst du anschließend, wenn du König bist, keine Nacht mehr ruhig schlafen können, ob nicht irgendeiner doch es geschafft hat, an deinen Wachen vorbei, an dein Bett zu schleichen und dabei ist, zuzustoßen. Was wir sehen, ernten wir. Was wir sehen, ernten wir. David wusste, die Regierung Sauls ist ungerecht, böse und schlecht. Aber David wusste auch, sie ist von Gott eingesetzt und zugelassen und nur Gott selber kann sie auf seinem Wege beenden. David wusste, ich kann diese Ordnung nicht einfach aushebeln, auch wenn es für ihn ein Versprechen gab, zwischen dem Saul und seinem Unrecht stand. Was kannst du daraus lernen für dein Leben? Viele von euch leben in scheinbar ungerechten Ordnungen. In der Schule, in der Uni, im Geschäft, vielleicht sogar in deiner eigenen Familie. Und du lehnst dich auf dagegen. Du hast die Faxen dick bis da oben hin. Und Gott sagt, taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Fang nicht an, Krieg zu führen gegen diese Struktur des Unrechts in deinen Geschäften, deinem Leben, wo auch immer, mit den Mitteln des Feindes. Bekämpfe den Feind nicht mit Feind. Darauf wartet er nur. Darauf wartet er. Freunde, das ist das Ziel des Teufels, uns mit den geistlichen Mächten und den irdischen Mächten in einen Krieg hineinzuzerren, den wir nicht gewinnen können, weil wir den Krieg mit seinen Waffen kämpfen und nicht mit den Waffen der Gerechtigkeit. Macht das Sinn? Es gibt einen anderen Weg zu überwinden, mehr darüber in der nächsten Predigt. Was ist der Weg, auf Gott zu warten und zu vertrauen, wie es David getan hat? Auch wenn es im Moment Nachteile bringt. Auf Gott warten, sagt der Teufel immer, bist du blöd? Wie lange willst du dir das noch bieten lassen? Jetzt kannst du es doch beenden. Hör mal, schlag mal richtig zu und dann ist die Sache ausgestanden. Aber das ist genau das. Die Wildnis und die Verfolgung war von Gott sogar orchestriert für David. In dieser Wildnis wurde er der König, der er sein sollte. Das ist eine andere Seite, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Gott lässt manchmal einen ungerechten Herrscher über dein Leben zu und manchmal einen ungerechten Fürsten der Finsternis über eine Region oder Stadt oder Land, damit die Gemeinde endlich zu der Größe heranwächst, des Gebets, der Demut und des Glaubens, wo sie heranwachsen soll. Und nicht zu einer Horde Maulhelden, die das Maul aufreißen, frech und eigensinnig in derselben Weise Krieg führen, wie es der Feind tun würde und sich wundern, dass sie allesamt niedergeschlagen werden. Ich habe etwas Ähnliches erlebt vor vielen Jahren. Ich war auf einem Karrieresprung, hatte alles gut vorbereitet und einer meiner Chefs damals torpedierte alle meine tollen Vorbereitungen. Ich war so sauer und angepisst und habe mir geschworen, ich werde hier nur noch Dienst nach Vorschrift machen in der Abteilung. Ich war ja im Recht. Ich meine, wieso sollte ich mich für so jemanden noch wirklich einsetzen, mir den Hintern aufreißen? Dann fing Gott leise an zu sprechen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, was er gesagt hat. Er sagte, Uwe, du wirst dich jetzt ein Jahr lang doppelt so viel einsetzen, wie du es die Jahre vorher getan hast. Und danach werde ich handeln. Und ich muss euch sagen, ich habe fast einen ganzen Monat gebraucht, um das zu schlucken, diese Kröte. Das ist normal. Aber dann habe ich es kapiert. Wenn auch Zähne knirschen die ersten Monate. Aber ich habe es getan. Es war mein erfolgreichstes Jahr überhaupt. Und interessanterweise danach gingen Türen auf, von denen ich damals nie zu träumen gewagt hätte. Wo ich heute im Nachhinein erst sehen kann, wie perfekt Gott das Timing organisiert hat, weil dieser Job mir letzten Endes, dieser neue Job, überhaupt die Möglichkeit gab, diese Gemeinde zu gründen. Ich hätte es nie schaffen können ohne diesen Job. Hätte ich jetzt anders gehandelt, ja, wären alle Türen zugegangen. So, da möchte ich euch ermutigen heute Abend. Kämpfe nicht auf eine falsche Weise. Bekämpfe Anarchie nicht mit Anarchie. Anarchie, auch geistliche Anarchie, kann nicht warten. Das ist das Kennzeichen eines anarchistischen Geistes, auch in Christen. Ich kann nicht warten. Ich will nicht warten. Ich will es jetzt, ich will es gleich, ich will es sofort. Ein anarchistischer Geist ist in der Regel eigensinnig, ungeduldig und unbelehrbar. Und das Schlimme ist, dass er in jedem Vorteil, der sich für ihn auftut, sofort das Handeln Gottes und eine offene Tür Gottes sieht. Hör bitte genau hin. Ein anarchistischer Geist, ein geistlich anarchistischer Geist sieht oft in jeder offenen Tür, die sich scheinbar für ihn auftut, sofort das Handeln Gottes und das Okay Gottes. Ohne nachzudenken, ohne nachzufragen. Und das ist genau das, was David eigentlich fast widerfahren wäre. Abishai sagt zu ihm, was steht hier? Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben. Ha? Interessant, war es wirklich Gott? Der Teufel hat diese Situation eigentlich geschaffen. Und der Teufel hat gebibbert, gezittert und gebetet, dass David zustoßen wird. Ja, mit dem Speer. Ich sage es euch, so oft erlebe ich das auch mit Christen, die dann sagen, ja, das hat mir Gott geöffnet. Diese Tür hat Gott aufgetan. Und du spürst das ganz genau. Hey Junge, es ist genau andersrum. Aber es gibt Christen, die lassen sich nicht sagen. Nein, das ist es. Das ist mein Ding. Und dann werden oft Bibeltexte willkürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Deutungen werden willkürlich aus dem Kontext gerissen. Mir hat es Gott aber gezeigt. Mir hat Gott gesagt, dass... Ich möchte etwas sagen, wenn du anfängst oder Leute reden hörst, Gott hat mir gezeigt, dann bin ich immer sehr misstrauisch. Weil ein Stück weit, wenn du das so absolutierend sagst, machst du dich selber unangreifbar für Korrektur. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du zu mir kommst und sagst, Gott hat mir gesagt, sorry, was soll ich denn jetzt noch sagen? Nichts mehr. Gott hat doch gesprochen. Wer bin ich, dass ich jetzt noch was dagegen sage? Ich bitte euch alle als Gemeinde, mir in den Arsch zu treten, wenn ich jemals sagen würde, Gott hat gesagt, wir machen jetzt das und das so. Wenn ich den Eindruck habe, dass Gott zu mir spricht, dann spreche ich mit meinen Co-Leitern drüber, dann mit den Bereichsleitern und dann mit der Gemeinde. Wir brauchen einander. Freunde, wir brauchen, und umso mehr, wenn es um je größere Dinge, um die es geht, brauchen wir einander. Es ist exakt das, was David von Abishai hörte. Gott hat den Feind in deine Hand gegeben. Und das war nicht Gott. Und David hat glücklicherweise zugehört. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, kämpfe nicht in einer solchen Weise die Kämpfe Gottes. David verstand in diesem Moment, dass Gott ein Gott der Ordnung war. Ein Gott der Ordnung war. Und dass es einen anderen Weg gibt, um ans Ziel zu kommen. Dieser Weg ist manchmal härter und es ist nicht der Quickfix, der schnelle Erfolg, aber es ist der Weg, der dir langfristig Erfolg, Frieden, Wohlstand, Freude und Stärke gibt. Ich möchte hier abschließen. Wir werden am nächsten Sonntag konkreter hineingehen. Was bedeutet zum Beispiel auch das ganze Thema Ehre, Hierarchie und Ordnung in unserem täglichen Leben? Wir leben in einer Zeit, in der auch das mehr und mehr außer Kraft gesetzt wird. Wir haben keine Ehrfurcht mehr vor Autorität. Wir haben keine Ehrfurcht mehr vor Titeln und Personen. Wir empfinden das als eine Art Freiheit. In einem gewissen Sinne gab es sehr viel Missbrauch, aber auf der anderen Seite müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht mehr und mehr in einen Bereich hineinkommen, wo wir selber einen Geist der Anarchie in uns haben, wo wir im Herzen unbelehrbar sind und oft auch für Gott immer mehr unbelehrbar werden. Ich möchte mit uns beten noch. Vater, ich bete einfach, es ist viel gewesen, es war tough gewesen, aber ich bete, Herr, dass du möchtest uns hier nicht nur nett unterhalten, flüssig unterhalten. Vater, es war heute Schwarzbrot und ich bete, dass wir es gut kauen und dass du die Portionen, die für uns wichtig sind, tief in unser Herz fallen lässt. Vater, lass uns Krieger werden nach deinem Herzen. Menschen, die nah an deinem Herzen leben. Menschen, die immer mehr lernen, deine Stimme zu hören und die in die Kämpfe hineingehen, die in uns wirklich verheißen sind. Vater, zeig uns, dass das, was wir ansehen, machen wir groß. Wir wollen mehr und mehr lernen, dich anzusehen und nicht die Probleme. Wir wollen mehr und mehr lernen, dich anzusehen und nicht die Dämonen. Wir wollen mehr und mehr lernen, dein Reich zu sehen und nicht das Reich der Finsternis. Lehr uns mit unseren Lippen, dein Reich groß zu machen, dein Wesen groß zu machen, dich zu loben, zu preisen und zu danken. Lehr uns, Vater, wie Kinder einfach für Dinge zu beten, anstatt Mächte zu bekämpfen. Lehr uns, Vater, wie Rainer das auch damals in einer Predigt, wir das immer wieder gehört haben, Herr, dass wir lernen, die Engel zu beschäftigen und nicht uns zu beschäftigen. Gib uns diesen Geist Daniels. Vater, dass wir verstehen, dass wenn wir beten, werden Hierarchien des Himmels in Bewegung gesetzt. Gewaltige Engel setzen sich in Bewegung auf unser menschliches Gebet hin. Vater, lass uns verstehen, welche Macht des Regierens in unsere Hände gelegt worden ist. Vater, ich bete, dass du den Geist der Gebetslosigkeit auch unter uns weiter zurückdrängst. Vater, mach uns, gib uns eine Offenbarung, Herr. So oft denken wir, Gebet ist ein langweiliges Bla, 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 Bla. Zeig uns, dass es genau das Gegenteil ist, dass wir regieren. Vater, wir sind so oft müde von dem und dem und dem. Wir meinen, wir haben uns jetzt Entspannung und Zuwendung und Ruhe verdient. Vater, wir sind nicht auf dem Schlachtfeld zu finden. Wir haben den Tag gerade mal so hinter uns gebracht. Und dann fallen wir in das Sofa, in die Couchen und versinken dort für den Rest des Abends, Herr. Vater, ich bete, dass du uns wirklich ein Leben lehrst, Vater. Egal, was wir arbeiten, wo wir beschäftigt sind, Vater, wo wir die Zeit des Betens haben. Herr, dass wir selber in uns spüren, es ist wichtig. Und da passiert etwas. Ich möchte Menschen freisetzen, Vater, die im Moment im Berufsleben Ungerechtigkeiten erfahren, in Bedrängnis, in Enge und Angriffen sind. Ich möchte dich ermutigen, heute Abend wirf das Schwert weg, das du vielleicht schon in der Hand hältst. Wo du selber nach deinen Mitteln und Wegen zuschlagen willst, zurückschlagen möchtest. Wo du mit derselben Anarchie Krieg führen möchtest, wie der Feind Krieg führt. Leg das Schwert aus der Hand. Beginn Gott zu loben, beginn Gott zu preisen. Frag ihn, was du in dieser Wildnis und Wüste vielleicht gerade lernen sollst. Demut, Zerbruch, einen Schritt zurückstehen. Zu warten, dass Gott selber in deine Umstände hineintritt. Dass er deinen Krieg führt und nicht mehr du deinen Krieg führst. Dass du sehen wirst, wie Josaphat, wie der Herr deine Feinde vor dir herschlägt. Vater, ich bete, dass du uns lehrst, was Jesus uns gesagt hat. Segnet, die euch fluchen, verfolgen, euch übel oder Böses tun. Vater, ich bete, dass wir heute Abend lernen, ganz konkret, auch die Menschen vielleicht in unseren Geschäften, in unseren Projekten, an der Uni, in der Schule, wo immer wir sind, Vater, diese Menschen, die uns am meisten zuwider sind, jetzt zu segnen. Diese feurige Kohlen auf ihr Haupt häufen. Anstatt sie mit denselben Waffen zu bekämpfen, mit denen sie uns bekämpfen. Vater, die Versuchung ist so groß. Wir wollen das nicht, Papa. Wir möchten lernen, Vater, deine Ordnungen zu respektieren. Ich bete, dass du uns ab Montagmorgen, Vater, einen Geist der Unterordnung schenkst. Vater, dass wir uns auch unter die merkwürdigen Typen unterordnen können. Vater, dass wir exzellent arbeiten, auch wenn es uns schwer fällt. Vater, dass wir dein Reich bauen und nicht das Reich der Finsternis umso stärker machen. Herr, dass wir dir so Raum schaffen, dass du beginnen kannst, Engel an unserer Gunst und an unserer Stadt in Bewegung zu setzen, die uns Türen öffnen werden, über die wir nur noch staunen können. Nur noch staunen können. Vater, ich bete, dass du uns segnest in derselben Weise auch, da wo wir Gebetskrieger sind, Gebetskämpfer sind. Vater, dass wir uns von allen falschen Formen des Gebetes und der Kriegsführung wirklich trennen. Ja, dass wir ein belehrsames und weiches Herz bekommen. Vater, dass wir erkennen, dass alle Schlachten in dir schon geschlagen sind. Dass es gilt, dich groß zu machen. Dir zu gehorchen. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das bedeutet, lebe ein Reich Gottes Leben. Du wirst den Feind nicht besiegen, indem du ihn beschimpfst. Du wirst ihn besiegen, indem du dich änderst. Änder dein Leben. Buße heißt neu denken. Denke anders. Aus anderem Denken kommt ein anderes Handeln. Vater, setz dieses Wort frei heute Abend unter uns. Lass nicht zu, dass der Feind es am Ausgang wegpickt und wir genauso belämmert rausgehen, wie wir reingekommen sind. Vater, wir wollen als veränderte Menschen dieses Haus verlassen. Papa, und ich danke dir, das ist nicht hier ein netter Gottesdienst, ein netter CZK-Gottesdienst. Vater, du möchtest uns trainieren. Du sehnst dich nach deiner Braut, die mehr und mehr in Macht und Herrlichkeit auftritt und die vor allem eins wird, dir immer ähnlicher. Wir preisen dich, wir loben dich und wir danken dir. Amen. 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 Amen.